ja dieses Thema Gier schon mal von zwei Seiten eingekreist, von der ganz persönlichen Gier nach Schokolade, über den Blick auf die Reichen und Mächtigen und die Wege der Normalos und der Reichen und Mächtigen, die schneiden sich ja nicht oft, aber ab und zu schon. Mir ist es zum Beispiel vor gut anderthalb Jahren passiert, da waren wir im Urlaub in Istrien und sind durch dieses kleine Städtchen an der Küste marschiert und da lag dieses Schiff plötzlich am Kai, die Indian Empress, die gehört, das hat mir dann ein Engländer in der Stadt erzählt, einem gewissen Joseph Taylor, dessen Namen ich bis dahin noch nie gehört hatte, den hätte ich auch vergessen, wenn ich ihn nicht diese Woche wieder in der Zeitung gelesen hätte. Joseph Taylor war Nummer 396 auf der Liste der reichsten Menschen dieser Welt, ungefähr 3 Milliarden US-Dollar schwer. Er hat ein Haus auf den Bahamas und von da aus regiert er sein Finanzimperium. Er ist so reich geworden, weil er 1992 mit George Soros zusammen die Bank von England fast über den Tisch oder quasi über den Tisch gezogen hat und damit eine Menge Kohle gemacht hat, die er seither verwaltet oder in seine Yacht investiert. An dieser Yacht vorbeizulaufen und wir hatten am Tag vorher einen Ausflug da über Land gemacht und haben uns ein paar von doch sehr arme oder bescheidene Dörfer in Kroatien angeguckt gehabt. Man hat immer noch ein paar Spuren von dem Krieg, der ja schon ein paar Jahre zurückliegt, gesehen, aber vieles hat sich noch nicht ganz erholt gehabt. Und wenn du dann diesen irren Reichtum mit doch für unsere Verhältnisse bescheidenen Lebensumständen vergleichst, dann ist das eine Spannung. Also ich habe lange gebraucht an dem Abend, als ich an dieser Yacht vorbeigelaufen war, um wieder runterzukommen. Ich konnte nicht sagen, so ein schönes Boot, sondern ich habe einfach gedacht, es ist unanständig, so reich zu sein. Irgendwie. Nun gut, diese Woche lese ich, Joseph Taylor hatte vor ein paar Wochen Aktien von Bear Stearns gekauft. Böse Sache. Er hat, glaube ich, 10% von dieser Investmentbank Bear Stearns gekauft, die beinahe bankrott gegangen wäre. Und das heißt, Joseph Taylor hat gut die Hälfte von seinem Vermögen innerhalb von ein paar Tagen verloren. Was sehr ungewöhnlich ist für so Superreiche. Ich höre schon, oh. Also es fällt schwer, richtig Mitleid zu haben, ja. Aber wir müssen es auch nicht. Keine Frage. Nur in den letzten Wochen ist es öfter mal reichen Leuten ein bisschen an den Kragen gegangen. Zum ersten Mal. Weil in den Jahren davor man oft das Gefühl hatte, die konnten sich alles rausnehmen, die konnten alles anpacken, es hat immer funktioniert, sie sind immer reicher geworden und viele andere im Gegenzug, irgendwo musste das Geld ja herkommen, eben ärmer. Da ist ja auch viel gesagt und geschrieben worden, aber die Welt der Superreichen, die hat eben ihre eigenen Gesetze. Ich habe ein Zitat gelesen von einer reichen Hotelerbin aus New York, Leona Helmsley, die hat 1989 gesagt, Steuern, wir zahlen keine Steuern, Steuern zahlen nur die kleinen Leute. Sie ist dann dafür zu 16 Jahren Knast verurteilt worden. 19 Monate musste sie tatsächlich sitzen und hat aber die Welt nicht mehr verstanden, dass sie tatsächlich verurteilt wurde und fand, sie war auch schon hart bestraft, dadurch, dass so negativ in der Presse über sie geschrieben wurde. Schuldbewusstsein, Fehlanzeige oder ein Bewusstsein dafür, dass man mit Geld auch Verantwortung in der Hand hat, gibt es nicht. Zumindest nicht bei manchen von diesen Superreichen. Wir haben es gesehen, als diese Liechtenstein-Geschichte ins Rollen gekommen ist, wo wir ja nur ein paar Namen gehört haben, aber viele andere unerkannt sind und es laufen ja noch andere CDs um mit Bankendaten. Da wird es vielleicht noch die eine oder andere Überraschung geben, aber in diesen letzten Monaten mit diesem Bankencrash in den USA und vielen schweren Verlusten auch bei uns, und diesen Steuergeschichten plötzlich war immer wieder dieses Wort Gier zu lesen in den Medien. Das kam normalerweise nicht so häufig vor, aber diesmal war die Gierfrequenz ziemlich stark. Die Welt zum Beispiel hat einen Titel gehabt, der hieß Angst und Gier zerfressen das Finanzsystem. Die sagen, man hätte die Krise kommen sehen, aber die Politiker wollten den Aufschwung nicht kaputt machen. Und die Banker haben halt gedacht, naja, wir machen jetzt mal weiter und kassieren noch ab, solange es irgendwie noch geht. Jetzt ist die große Panik ausgebrochen und so ein Großbanker, den die Welt zitiert, sagt dann, wir sitzen in Angststarre auf dem Geld. Manchmal meint man ja, irgendwann müsste man reich genug sein, um nicht mehr gierig zu sein. Irgendwann müsste man genug haben und dann müsste es doch eigentlich reichen. Dann müsste man doch eigentlich ganz entspannt sein können. Aber Psychologen haben herausgefunden, das ist nicht so. Im Gegenteil, ich habe von einem Bekannten gehört, der viel mit reichen Leuten zu tun hat. Je reicher die Leute werden, desto schwerer fällt es ihnen, was wegzugeben. Merkwürdig. Aber unter den Reichen bricht dann auch sowas wie ein Konkurrenz oder ein Wettbewerb aus. Da geht es dann tatsächlich darum, noch ein paar Millionen mehr zu haben oder dieses oder jenes Statusobjekt noch zu haben, mit dem man den anderen dann ausstechen kann. Dinge, von denen wir nur in irgendwelchen Fernsehserien sehen. Und das ist auch gut so, wir brauchen die auch nicht. Die brauchen sie auch nicht, sondern sie wollen einfach nur in diesem Wettbewerb mithalten können und der Größte oder der Tollste sein. Das liegt nicht so furchtbar weit weg von dieser kleinen Märchengeschichte, die wir vom Theodor Storm ein bisschen aktualisiert haben, vom kleinen Hävel oder Ackermann. Weil diese Grundtendenz, immer mehr zu wollen, die steckt in uns allen drin und die Frage ist, wie kommen wir der bei? Denn wenn wir so viel Geld hätten, wären wir vielleicht gar nicht so viel anders wie die Leute, über die wir jetzt manchmal den Kopf schütteln oder uns aufregen oder sagen, es ist unanständig, so reich zu sein. Aber das ist nur die eine Seite, sozusagen die psychologische Seite oder so. Die andere Seite ist die, wir leben in einem System, das die Gier heilig gesprochen hat. Wir glauben in unserem westlichen Wirtschaftssystem an die gute Gier. Also der Wahnsinn hat tatsächlich System. Wir glauben dran, dass wir Fortschritt brauchen, indem wir möglichst schnelles, kräftiges Wachstum haben. Wir glauben, dass wir glücklich werden, wenn wir möglichst viele Dinge anhäufen oder konsumieren. Wir glauben, dass der Wettbewerb uns das Heil oder eine gute Zukunft bringt. Und wir glauben, dass für diesen Wettbewerb es nötig ist, dass die Firmen, die Konzerne, wo unser Geld erwirtschaftet oder verdient wird, möglichst frei sind von jeglicher Art von Verantwortung und die, die sie führen, genauso. Das nennt man dann Deregulierung. Sicher muss man auch mal ein paar sinnlose Vorschriften abschaffen können, aber in Summe hat es dazu geführt, dass genau das passiert ist, was wir gerade beschrieben haben. Und jetzt haben wir weltweit eine neue Elite, die sowieso von einem Land zum nächsten jet-settet und eben kaum glauben kann, dass es überhaupt noch Regeln gibt, die für sie gelten. Man hat es untersucht und hat festgestellt, dass viele, die so reich geworden sind, es deswegen geschafft haben, ich zitiere es aus der Süddeutschen, nur wer es schaffte, außerhalb der etablierten Strukturen zu denken, wer die gängigen Regeln und Grenzen ignorierte, missachtete, überlistete, der konnte auch vom Informatikstudenten zum Millionär, vom BWL-Praktikanten zum Konzernchef aufsteigen. Wer aber sein Leben nach der rebellischen Maxime ausgerichtet hat, Regeln zu missachten und dafür so reich belohnt wurde, warum soll er sich noch an Gesetze halten? Also auch hier hat der Wahnsinn ein gewisses System. Was sind die Folgen von diesem Wahnsinnssystem? Schauen wir uns ein paar an. Das erste ist, wir fangen an, auch als ganze Gesellschaft auf Pump zu leben. Unser Staat verschuldet sich im Augenblick nur ein bisschen, aber immer mehr. Andere, vielleicht andere Staaten wesentlich schärfer als wir. Aber das ist nur die eine Seite. Wir leben natürlich auch ökologisch über unsere Verhältnisse und wir leben sozial über unsere Verhältnisse, weil wir Dinge dulden und zulassen, die wir eigentlich nicht dulden und zulassen dürften. Wenn wir das tun, wenn wir über unsere Verhältnisse leben, dann wird irgendwo werden die Ressourcen knapper. In dem Moment, wo unser Wohlstand wächst, schrumpft er wahrscheinlich an einer anderen Stelle. Und da gibt es viele Stellen auf der Welt, wo das passiert. Und das andere ist, wir werden in diesem Streben nach immer mehr Wohlstand natürlich auch feste manipuliert von der Werbung, die uns sagt, du musst dieses noch haben und jenes noch haben. Und damit du dir das leisten kannst, musst du härter arbeiten, damit du einen höheren Lebensstandard haben kannst und so weiter. Ich habe mal vor ein paar Monaten, ein paar Jahren eine Rechnung gefunden, wenn wir mit dem Lebensstandard von, ich glaube, 1930 zufrieden wären, dann müssten die meisten von uns nur 15 Stunden in der Woche arbeiten. Wäre auch ganz nett, oder? Aber wir könnten dann halt auch nicht die Urlaubsreisen machen, die wir heute machen, sondern wir müssten halt so weit fahren, wie man 1930 gefahren ist. Egal. Das ist ja ein rein fiktives Beispiel. Das ist nicht unsere Situation. Was aber passiert ist, wenn das Tempo hoch sein muss, wenn das Wachstum schnell gehen muss, wenn der Fortschritt rasant sein muss, dass die Schwachen, aber nicht nur die Schwachen, sondern die Bedächtigen, die sich's gut überlegen, oder die Skrupelhaften, die Empfindsamen, die nicht bereit sind, einfach mal zu machen und sich hinterher vielleicht zu entschuldigen, wenn man irgendjemand anders Unrecht getan hat oder benachteiligt hat, sondern die vorher wissen wollen, dass es richtig ist, was sie tun, die bleiben auf der Strecke. Und schließlich ist es so, dass sowas wie Gemeinwohl immer mehr zum Luxusgut wird, dass es eine Sache von Almosen wird, was abzugeben, und dass, wenn das Gemeinwohl leidet und die Beziehungen zueinander leiden, und darum geht es ja, soziales Kapital vernichtet wird. Das besteht im Wesentlichen aus Beziehungen, wo sich einer um den anderen kümmert. Wir denken, wir müssen nicht so viel in Beziehungen investieren, weil wir irgendwann das Geld haben, uns diese Beziehungen zu kaufen. Aber die Rechnung könnte böse ins Auge gehen. So, jetzt denkt ihr, jetzt hat er die ganze Zeit Probleme erzählt, die wir alle schon kennen. Gibt es noch was Neues? Ja. Naja, vielleicht nicht ganz neu. Ich möchte euch einen Abschnitt aus der Bergpredigt vorlesen. Ich habe ihn ein bisschen gekürzt, damit er auf eine Folie passt. Wo eine ganz andere Art von Gesellschaft skizziert wird. Also nicht nur eine Lebensanweisung für einzelne Idealisten, sondern wie ein Miteinander von vielen Menschen in der Gemeinschaft funktionieren kann, wenn wir bestimmte Dinge bereit sind zu lernen. Und da sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen oder die Steuerfahndung kommt, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Die Situation, in die Jesus das reingesagt hat, war nicht die in der Wohlstandsgesellschaft. Es gab einzelne Reiche, aber die meisten Leute haben in sehr viel bescheideneren Verhältnissen gelebt als wir. Der Wunsch, reicher zu werden, mehr Wohlstand zu bekommen, der war durchaus genauso da wie bei uns heute. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, sammelt euch keine Schätze, die auch wieder kaputt gehen können. Bei uns fressen sie vielleicht nicht die Motten, aber die Inflation. Wir verlieren vielleicht unseren Arbeitsplatz und damit einen guten Verdienst. Es sieht vielleicht ein bisschen anders aus in unserem Wirtschaftssystem, aber im Prinzip ist die Frage, ob wir Gott vertrauen, dass unser Überleben und nicht nur das Überleben, sondern das gute Leben in seiner Hand liegt, weil es aus seiner Hand kam. Eine Schlüsselfrage. Denn Jesus geht davon aus, dass die Welt, in der wir leben, nicht ein Dschungel und kein Dschungelcamp ist, in dem nur der Beste oder der Skrupelloseste oder Rabiateste schließlich das Rennen macht, sondern dass diese Welt von Gott geschaffen ist aus Liebe und dass sie deswegen ein Ort der Liebe sein soll. Nicht nur ein Ort, in den Gott Liebe investiert, sondern wo wir lernen, Liebe uns schenken zu lassen und anderen weiterzuschenken. Und deswegen ist aus seiner Sicht, und deswegen nimmt er das Beispiel von den Lilien auf dem Feld, das Leben eben kein Wettlauf, kein Rennen um den ersten Platz, kein Rennen um nicht gefressen zu werden, sondern ein Geschenk. Und wenn es ein Geschenk ist, dann ist dieses Beschenktwerden und Wiederschenken sozusagen die Grundbefindlichkeit, aus der heraus wir leben können. Das bedeutet, wir können, statt immer mehr anzuhäufen, lernen, Gutes zu tun, zum Nutzen aller. Das ist, glaube ich, was Jesus meint, wenn er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Nicht, damit ihr in diesem Leben nach dem Tod belohnt werdet und, keine Ahnung, da irgendwie wird es auf ein himmlisches Bankkonto transferiert. sondern ich glaube, dieses Investieren in eine andere Art von Gesellschaft, das ist das, was Jesus meint mit Schätze im Himmel sammeln. Denn der Himmel ist nicht so sehr das Leben nach dem Tod, sondern die Welt da, wo sie so funktioniert, wie Gott sie sich vorstellt. Wenn es so ist, dann können wir dankbar sein und teilen, weil wir nicht um begrenzte Ressourcen konkurrieren, die wir dann zusammenraffen und horten müssen, sondern weil wir von einem Gott mit unbegrenzten Ressourcen versorgt werden. Vielleicht sind die materiellen Ressourcen auf der Erde begrenzt, aber ich glaube, dass Gott uns kreativ genug gemacht hat, um immer wieder neue, vielleicht nicht immer materielle, aber ideelle Ressourcen zu schaffen. Und dann geht es um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit zu schaffen, auch dann, wenn sie uns was kostet. Er sagt, trachte zuerst nach Gottes Herrschaft, nach dieser anderen gerechten Welt. Und als Folge, all das, was ihr euch sonst wünscht, wird euch dann geschenkt werden. Es ist schon klar, dass, deswegen habe ich es vorhin mit den Idealisten gesagt, wenn sich jetzt jeder als Einzelner auf diesem Weg machen würde, diesen Gedanken zu folgen, nach diesen Maßstäben zu leben, dann wäre das erstmal ein schwieriger Weg, weil die Welt um uns her nach anderen Regeln funktioniert und tickt. Aber ich glaube, die Sache, auf die Jesus raus will, ist die, wenn Gott so ein großzügiger Gott ist, der gerne schenkt, der sich selber verschenkt, dann soll sich das auswirken auf unseren Umgang miteinander und dann sind wir ihm ähnlich. Und als solches sind wir ja eigentlich gedacht als Menschen. Ebenbilder Gottes, die widerspiegeln, wie er ist. Und das bin ich in dem Moment, wo es mir nicht mehr primär um mich selber geht, sondern ich für andere da sein kann. Gut, kann man sagen, vielleicht war Jesus auch ein Idealist oder ein religiöser Spinner. Aber so einfach ist es gar nicht. Denn die Wissenschaft hat festgestellt, dass diese Empfehlungen, die er uns hier gibt, tatsächlich funktioniert. Hier habe ich einen Bericht gefunden über eine Veröffentlichung in der amerikanischen Wissenschaftszeitschrift Science, wo Wissenschaftler den Zusammenhang untersucht haben zwischen Glück, also wie glücklich sich jemand fühlt, und wie er sein Geld ausgibt. Und sie haben festgestellt, dass die Leute, die ihr Geld nicht ausschließlich für sich selber ausgeben, glücklicher sind als die Leute, die alles selber verbrauchen. Sie haben verschiedene Experimente gemacht, aber das Interessanteste war dieses, dass sie eine Gruppe hatten von 46 Testpersonen, die sie ausgewählt hatten. Die haben einen Test machen müssen, wo man ihr augenblickliches Glücksniveau ermittelt hat. Der Test ist nicht genau erklärt, aber ich hoffe mal, dass er einigermaßen aussagekräftig war. Danach hat jeder einen Umschlag bekommen. In diesem Umschlag war Geld, entweder 5 Dollar oder 20 Dollar und eine Anweisung. Die Anweisung lautete entweder, mit diesen 5 Dollar oder 20 jemandem ein Geschenk zu machen, sie irgendwo zu spenden, oder sie lautete, kauf dir davon was, ich weiß nicht genau was, oder gib es für dich selber aus. Da hatten sie dann den Rest des Tages Zeit und nachmittags um 5 sind sie wieder zurückgekommen und mussten wieder diesen Glückstest machen, den sie am Vormittag schon gemacht hatten, bevor sie das Geld bekommen hatten und die Anweisung. Und jetzt war das Interessante, dass die Leute, die gar nicht aus eigenem Entschluss, sondern weil es ihnen einfach in dem Experiment vorgegeben war, was verschenkt, was gespendet hatten, signifikant glücklicher waren als die anderen. Und da heißt es, die Höhe des erhaltenen Betrages, also wie viel Geld sie da zum Ausgeben hatten, hatte gar keinen Einfluss. Selbst wer nur 5 Dollar gespendet hatte, konnte sich damit ein substanzielles Glücksgefühl verschaffen. Und die Forscher sagen, es gibt eine ganze Reihe von Indizien, die schon längst darauf hindeuten, dass es so ist. 5 Dollar, 3 Euro am Tag. Wenn man das mal hochrechnet, dann wären das im Jahr, ja, 1100 Euro als normal bis gut verdienender Erlanger kann man sich das leisten. Und das Erstaunliche ist, ich habe mich gefragt, warum funktioniert? Warum funktioniert? Und vielleicht ist es eben doch ein Indiz dafür, dass Gott weiß, wie wir funktionieren, weil wir ihm ähnlich sind. Und weil es ihm Freude macht zu schenken, macht es uns eigentlich auch Freude zu schenken. Aber vor lauter Angst und Sorge, wir könnten dabei zu kurz kommen, gönnen wir uns das nicht. Oder um nochmal zurückzugehen auf dieses allererste Lied, ich kriege nicht genug vom Leben. Vielleicht haben wir es einfach falsch angepackt, mehr vom Leben zu wollen. Vielleicht haben wir den falschen Dreh versucht zu nehmen, indem wir eben mehr für uns versuchen anzuhäufen und festzuhalten und dann eben immer auch noch die Angst haben, irgendjemand könnte es uns nehmen. Vielleicht wäre der viel erfolgsversprechendere Weg, auch der riskantere vielleicht, auch der Weg, wo mehr Leute den Kopf schütteln würden über uns, wenn wir sagen würden, ich versuche ein großzügiger Mensch zu werden, ich versuche so viel, wie ich kann, zu geben. Ich versuche so vielen Leuten wie möglich eine Freude zu machen. Und am Ende, wenn wir zurückschauen auf unser Leben, sind wir glücklicher. Möglicherweise haben wir mehr Freunde, mehr Leute, die uns schätzen, mehr, die sagen, eigentlich wäre ich gern oder würde ich gern so leben können wie du. Wer weiß? Und am Ende macht uns sowas vielleicht glücklicher, als auf einem teuren Sessel in einem teuren Haus zu sitzen, vor dem ein teures Auto steht. Und dann doch nur beneidet zu werden, von den anderen aber nicht geliebt. Konkret, was kann man machen? Eine Sache, falls ihr es noch nicht tut, ist, denkt drüber nach, regelmäßig an eine gemeinnützige Organisation oder an mehrere zu spenden. Das nächste Mal, wenn euch irgendeine Aufforderung begegnet, irgendein Brief ins Haus flattert, schmeißt ihr nicht gleich einen Papierkorb, sondern denkt mal ernsthaft drüber nach. Nicht alle sind gleich gut, klar, aber nehmt euch wenigstens die Zeit, ernsthaft mal drüber nachzudenken. Die zweite Sache, die wir machen können, ist, können wir alle, konsequent ein bisschen einfacher und bescheidener zu leben, als wir es uns eigentlich leisten können. Also das Haus oder die Wohnung eine Nummer kleiner, den Urlaub vielleicht ein bisschen kürzer oder nicht ganz so weit oder nicht so viele Sterne. Das Auto noch wichtiger, weil daran wird man ja beurteilt. Vielleicht eben auch ein bisschen länger fahren, wie auch immer. Das Dritte, vielleicht noch ein bisschen schwieriger, ist Karriereentscheidungen. Bei Karriereentscheidungen nicht einfach nur zu gucken, wo kann ich am meisten absahnen, sondern zu überlegen, wo kann ich am meisten Gutes bewirken. Und es ist wahrscheinlich nicht dasselbe. Wenn es dasselbe ist, Glückwunsch. Weil dann kannst du was Gutes tun, hast mehr Geld, mit dem kannst du auch noch mehr Gutes tun. Optimale Lösung. Aber wenn die Entscheidung ist, wo kann ich mehr Gutes tun oder wo kriege ich mehr Geld, warum nicht mehr Gutes tun? Es gibt zu wenig Leute, die das machen. Wenn du wirklich mal Rebell sein willst, dann da. Und schließlich eine Sache, die wir auch alle machen können oder alle noch ein bisschen öfter machen können, ist fair gehandelte Sachen kaufen. Ich trinke viel Kaffee, also habe ich angefangen, wenn es irgendwie geht, nur fair gehandelten Kaffee zu kaufen. Ist mir egal, ob der 2 Euro mehr kostet. Nein, es ist mir recht, dass er 2 Euro mehr kostet, wenn ich weiß, dafür kriegen die Bauern, die ihn produzieren, entsprechend einen fairen Lohn. Noch wichtiger als bei Kaffee, Kaffee ist ein Riesenmarkt, der zweite Riesenmarkt ist Schokolade. Und die Anbaubedingungen oder die Erntebedingungen, unter denen Kakao in den Ländern in Westafrika hergestellt wird, sind übel. Den meisten Firmen hier in Deutschland macht es noch nichts aus. Und deswegen wann immer ihr die Chance habt, fair gehandelte Schokolade zu kaufen, tut es. Tut den Konzernen, die es nicht kümmert, weh damit, bis sie sich ändern. Es gibt inzwischen schon fair gehandelte Kleidung. Man muss nicht alles, man kann auch wahrscheinlich nicht alles biologisch und ökologisch und fair produziert kaufen. Und wenn man eine große Familie hat, mag es auch teuer werden. Aber wir können wenigstens so viel wie möglich davon machen. Es ist so ähnlich wie Spenden, weil es eine Investition in eine gerechte Wirtschaft ist. Und wenn wir uns dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder wann wieder treffen, dann schaue ich hier vielleicht, oder vielleicht in einem Monat, wenn ihr im nächsten wiederkommt, schaue ich vielleicht schon in viel glücklichere Gesichter. Also nicht, dass ihr jetzt deprimiert ausseht, aber es gibt ja noch Steigerungsmöglichkeiten nach oben, oder? Also dieses Gefühl, aus jedem Tag dieses nächsten Monats rauszugehen und irgendwie wenigstens an einem Punkt zu sagen, ich klopfe mir auf die Schulter, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Jetzt gar nicht, weil irgendjemand zu mir Danke sagen wird, sondern einfach nur, weil ich mich mit mir selber besser fühle, wenn ich weiß, ich habe irgendwo dazu beigetragen, dass diese Welt wenigstens ein kleines bisschen gerechter oder besser wird. Oder dass Menschen, die leiden, wenigstens ein kleines bisschen Hoffnung haben, dass das irgendwann mal ein Ende hat.